Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Bewegung ist Leben, Sport ist Mord, Turne bis zur Urne. Vielleicht haben Sie diesen oder andere Sprüche auch schon mal gehört. Sport hat ganz verschiedene Effekte auf den Körper und die Psyche. Sport ist auch wichtig zur Erhaltung der Beweglichkeit und der Muskelkraft. Das Bewusstsein für diesen Effekt scheint zugenommen zu haben. Im Vergleich zu einer Untersuchung aus dem Jahr 2012-2013 hat die Zeit, die die Deutschen mit Sport verbringen, statistisch immerhin um 5 Minuten zugenommen. Im Jahr 2012-2013 haben die Deutschen täglich etwa 29 Minuten Sport gemacht. Im Jahr 2022 ist diese Zeit auf immerhin 34 Minuten täglich gestiegen. Dabei machen Männer im Durchschnitt mehr Sport als Frauen. Die waren durchschnittlich 36 Minuten pro Tag aktiv. Frauen verbrachten 32 Minuten des Tages mit sportlichen Tätigkeiten. Im Vergleich dazu werden täglich 2 Stunden 8 Minuten mit Fernsehen oder 33 Minuten in der Freizeit am Computer oder Smartphone verbracht. Sport ist also zumindest bei vielen regelmäßiger Bestandteil des Tages. Gleichzeitig macht aber rund die Hälfte der Deutschen zu wenig oder gar keinen Sport, wie eine Untersuchung der Techniker Krankenkasse ebenfalls aus dem Jahr 2022 gezeigt hat. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir Ihnen noch ein paar Argumente für Sport und körperliches Training liefern. Unter der Federführung des DVO, also des Dachverbandes Osteologie, ist kürzlich eine neue Leitlinie zum Thema körperliches Training zur Frakturprophylaxe entstanden und diese möchten wir Ihnen heute einmal vorstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite, er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Es gibt ja 1000 verschiedene Gründe, Sport zu treiben. Viele machen einfach gerne Sport, andere finden es einfach notwendig. Der Trainingseffekt spielt eine Rolle, die Fitness im Alltag oder auch die Kontrolle des Körpergewichtes. Und ein ganzer Teil schaut sich Sport vielleicht auch einfach nur im Fernsehen an. Dabei ist Sport bzw. regelmäßig körperliche Bewegung wichtig zur Entwicklung des Bewegungsapparates schon ab der Kindheit und natürlich auch zur Erhaltung des Bewegungsapparates und der körperlichen Fähigkeiten. Sport oder Bewegung ist daher im Grunde genommen in jeder Lebenslage sinnvoll.
Ja, absolut. Auch in meiner Praxis taucht die Frage ja regelmäßig auf, kann oder soll ich Sport machen, welchen und wie oft? Natürlich gibt es Gründe, die körperliche Belastung zu reduzieren oder keinen Sport zu machen. Aber in den meisten Fällen empfehle ich doch zumindest moderate Bewegung.
Was sind denn das für Gründe, keinen Sport zu machen?
Naja, was du ja auch kennst. Patientinnen oder Patienten, die frisch operiert sind, nach frischen Verletzungen, mit instabilen Gelenken, mit motorischen Einschränkungen und so weiter. Aber insgesamt sind das ja alles eher die seltenen Fälle. Die meisten können und sollen sich bewegen.
Genau, und damit wären wir eigentlich auch schon fast bei unserem Thema. In meiner Sprechstunde taucht auch häufig mal die Frage auf, ob er oder sie nach einem Knochenbruch bei Osteoporose Sport machen darf.
Ja, oder ob Sport bei Osteoporose überhaupt gesund ist, unabhängig davon, ob gerade ein Knochenbruch vorliegt.
Genau, oder so. Und gleichzeitig besteht die Frage, welches Training denn am sinnvollsten wäre.
Stimmt, diese Frage kommt tatsächlich häufig. Daher ist es umso besser, dass es hierzu jetzt evidenzbasierte Empfehlungen gibt, die in der Leitlinie zum körperlichen Training zur Frakturprophylaxe zusammengefasst sind.
Ja, da hast du recht. An der Leitlinie waren wirklich viele Gesellschaften und Experten beteiligt. Die Leitlinie wurde vom Dachverband Osteologie e.V. unter Mitwirkung von verschiedenen Gesellschaften entwickelt. Hierzu gehörten unter anderem der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Bayern, die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Ich glaube, wir müssen die jetzt nicht alle aufzählen, oder?
Nein, eigentlich nicht. Die Leitlinie ist ja auch frei verfügbar und im Internet zu finden.
Oh, guter Hinweis. Dort kann man dann ja auch noch mal genauer nachlesen, was hinter den Empfehlungen steckt. Aber warum ist denn jetzt Sport zur Vermeidung von Knochenbrüchen so sinnvoll?
Das steht ja in der Leitlinie.
Ja, spitze, dann können wir jetzt aufhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie einfach mal nach.
Nein, also jetzt mal im Ernst. Das Frakturrisiko oder die Knochenbrüchigkeit setzt sich ja aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Über die Veränderung der Materialeigenschaften des Knochens im Zusammenhang mit Knochenbrüchen haben wir ja in einem anderen Podcast schon einmal gesprochen. Kurz zusammengefasst nimmt die Stabilität des Knochens mit Veränderung der Knochendichte, aber auch mit Veränderung der Knochenstruktur ab, beziehungsweise auch zu. Also am Beispiel Osteoporose, hierbei nimmt die Knochendichte ab, aber es verändert sich eben auch die Knochenstruktur, die Knochenbälkchen werden dünner und sind schlechter miteinander vernetzt. Bei der Frakturgefährdung haben wir auch verschiedene Einflüsse auf das Risiko. Natürlich spielt hier auch die Knochenfestigkeit eine Rolle, aber es kommt eben auch beispielsweise das Sturzrisiko dazu oder auch wie stark die Stürze bzw. dann der Aufprall auf dem Boden ist. Dadurch hat man verschiedene Einflussfaktoren auf das Knochenbruchrisiko, die man eben auch durch verschiedene Trainingsformen beeinflussen kann.
Wie meinst du das?
Naja, in der Leitlinie sind beispielsweise verschiedene Risikogruppen definiert worden, die eben bestimmte Trainingsziele haben. Und diese Trainingsziele können unterschiedlich sein.
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Ja, gerne. Eine Gruppe sind beispielsweise Personen, die einen erhöhten Knochenumbau haben, aber noch keine wesentliche Verringerung der Knochenfestigkeit. Also insgesamt eher eine Osteopenie. Und noch kein relevant erhöhtes Sturzrisiko. Hier steht dann der Erhalt bzw. die Erhöhung der Knochenfestigkeit im Vordergrund. Ein anderes Beispiel wären Patientinnen und Patienten mit Osteoporose-assoziierten Frakturen und multiple oder ausgeprägten Sturzrisikofaktoren. Hier wäre das Trainingsziel eher die Reduktion der Sturzhäufigkeit, die Verbesserung des Sturzablaufes und natürlich auch die Erhöhung und die Erhaltung der Knochenfestigkeit.
Ah, okay, das leuchtet ein. Aber ab wann wird denn jetzt das Training empfohlen?
Ja, in der Leitlinie wird körperliches Training zur Frakturprophylaxe bei Frauen nach der Menopause und bei Männern ab 45 Jahren empfohlen.
Oh, das ist ja relativ früh. Also ich meine im Kontext der Frakturprophylaxe.
Ja, auf den ersten Blick schon. Aber wenn man bedenkt, dass die Knochendichte schon ab einem Alter von ca. 30 Jahren ihre maximale Höhe erreicht hat und dann anfängt wieder abzunehmen, dann macht das natürlich Sinn, möglichst früh dagegen mit Sport oder gesunder Ernährung aktiv zu sein.
Na, stimmt auch wieder.
Ab wann empfiehlst du denn Training in deiner Praxis?
Naja, eigentlich immer auch so früh wie möglich. Allerdings nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Osteoporose. Eine häufige Frage, die in diesem Kontext auftaucht, ist, ob denn alle zur Krankengymnastik gehen müssen.
Die Leitlinie empfiehlt nicht automatisch den Besuch beim Physiotherapeuten oder bei der Physiotherapeutin. Es steht allerdings schon drin, dass ein entsprechendes Trainingsprogramm zur Vermeidung von Knochenbrüchen nach Möglichkeit durch eine sogenannte Bewegungsfachkraft supervidiert, also angeleitet durchgeführt werden sollte. Das müsste aber nicht automatisch eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut sein, sondern kann eben auch ein anderer Trainer oder Trainerin sein.
Wir sprechen bei Osteoporose ja häufig eher über Frauen. Aber bei der Frage des Trainings gelten die Empfehlungen ja für beide Geschlechter. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Nach den Wechseljahren wird ein Training zur Verbesserung der Knochenfestigkeit empfohlen, wenn er oder sie von Osteoporose bedroht oder betroffen ist.
Ja, das ist doch gut. Dann kann man ja zusammen Sport machen.
Ja, stimmt. Vielen macht Sport in der Gruppe ja auch mehr Spaß als alleine.
Ja klar, Motivation ist alles. Und tatsächlich soll der Sport ja auch Spaß machen.
Wir haben bisher über Frauen nach den Wechseljahren oder Männer ab 45 gesprochen. Wie ist es bei Patientinnen und Patienten mit einer kortisoninduzierten Osteoporose? Wird hier auch Training empfohlen?
Ja, auch hier wird Training empfohlen. Das Training muss dann natürlich dem Zustand der Patientin oder dem Patienten angepasst sein.
Und welches Training wird jetzt dabei genau empfohlen?
Für das Training zur Verbesserung der Knochenfestigkeit sollen gewichtstragende Trainingsinhalte oder dynamisches Krafttraining durchgeführt werden.
Gerade meine älteren Patientinnen und Patienten berichten, dass sie gerne längere Strecken spazieren gehen oder walken.
Ja, das machen ja wirklich relativ viele. Die Wirkung auf den Knochen ist hierbei zwar nicht so groß, aber für diejenigen, die sonst wenig körperliche Aktivität haben oder schon eine relativ weit fortgeschrittene Osteoporose haben, kann es ja durchaus sinnvoll sein. In der Leitlinie steht die Empfehlung dann, dass Walking als alleinige Intervention zur Verbesserung der Knochenfestigkeit für Menschen mit stark herabgesetzter austerer Reizschwelle erwogen werden kann.
Gilt ja auch fürs Schwimmen.
Genau.
Wo wir gerade bei Wasser sind. Wassergymnastik stellt auch eine Option zur Verbesserung der Knochenfestigkeit dar, wobei leistungsfähige Patientinnen und Patienten ein sogenanntes landbasiertes Training einem wasserbasierten Training vorziehen sollten.
Genau. Und beim Radfahren hat man ja ebenfalls verschiedene Trainingsaspekte. Wenn das Fahrradfahren die Verbesserung der kardiometabolischen Leistungsfähigkeit oder der körperlichen Fitness als Ziel hat, wird zusätzlich ein geeignetes körperliches Training zur Frakturprophylaxe zusätzlich empfohlen.
Ich werde auch häufig nach Vibrationsplatten gefragt.
Ja, auch die Vibrationsplatten stellen eine Trainingsoption zur Verbesserung der Knochenfestigkeit dar. Allerdings kommt es hier auch auf die Geräte und die Durchführung an. Das kann man im Einzelfall und bei Interesse an dieser Trainingsform am besten noch einmal in der Leitlinie nachlesen.
Eine relativ neue Trainingsform ist das sogenannte EMS-Training, bei dem die Muskulatur elektrisch stimuliert wird. Das Training ist relativ intensiv und verhältnismäßig kurz. Für Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit oder auch anderen Einschränkungen im Bereich des Bewegungsapparates wird in der Leitlinie empfohlen, dass die Ganzkörper-EMS zur Verbesserung der Knochenfestigkeit als mögliche Trainingsoption berücksichtigt werden sollte. Bei Menschen, die leistungsfähig sind und die im Bereich des Bewegungsapparates keine Limitationen haben, wird zusätzlich ein geeignetes körperliches Training zur Frakturprophylaxe empfohlen.
Okay. Und was ist jetzt dieses geeignete Training?
Grundsätzlich wird ein dynamisches Krafttraining empfohlen, unabhängig von den zur Verfügung stehenden Trainingsmitteln. Bei Einsteigern oder auch bei denjenigen, die stärkere Einschränkungen im Bereich des Bewegungsapparates haben, sollte das dynamische Krafttraining möglichst an geführten Geräten durchgeführt werden. Je fortgeschrittener der Trainingszustand ist, desto mehr sollte mit freien Gewichten gearbeitet werden. Hiermit ist es möglich, die Funktionalität über alltagsrelevante Übungen zu verbessern.
Es wird eine variierende Reizhöhe empfohlen, um eine Desensibilisierung oder Überlastung des Knochens zu vermeiden. Ausbelastung soll bei dynamischem Krafttraining oder generell bei Training mit Gewichten nicht durchgeführt werden. Aber wir reden ja immer noch von Training, also verschiedene Belastungsphasen in Abhängigkeit von der individuellen Belastbarkeit.
Genau. Ohne Limitation wird ein Training mit geringerer Reizhäufigkeit, also Wiederholungszahl, und dafür höherer Reizhöhe oder Reizrate empfohlen. Bei Menschen mit orthopädischen Limitationen oder geringerer körperlicher Leistungsfähigkeit sollte ein Training mit höherer Wiederholungszahl und geringerer Reizhöhe oder Reizrate durchgeführt werden.
Aha. Und das bedeutet jetzt was?
Naja, einfach gesagt, bei Menschen ohne Limitation weniger Wiederholung und mehr Gewicht und bei Menschen mit Limitationen mehr Wiederholung und weniger Gewicht.
Ah, super. Hört sich einfacher an.
Ja, schon. Und es wird empfohlen, ein Training zur Verbesserung der Knochenfestigkeit mindestens zweimal pro Woche durchzuführen, wobei die Regenerationsphasen zwischen den Trainingseinheiten auch sehr wichtig sind.
Gilt das eigentlich auch für diejenigen, die eine medikamentöse Therapie bekommen?
Ja, auch früher Frauen nach den Wechseljahren und Männer ab dem 45. Lebensjahr mit einer antiresorptiven oder osteoanabolen Therapie wird ein geeignetes körperliches Training zur Frakturprophylaxe empfohlen.
Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge zum Training zur Frakturprophylaxe gesprochen. In der Leitlinie wird ja auch noch die Sturzprophylaxe behandelt.
So ist es. Bei den Stürzen ist es so, dass in Abhängigkeit von den individuellen Sturzrisikofaktoren bei einem Training zur optimierten Sturzreduktion mehrere Trainingsinhalte berücksichtigt werden sollten.
Ja, und welche Trainingsinhalte sind das jetzt?
Man könnte sagen, dass Gang-, Gleichgewichts- und funktionelles Training essentieller Bestandteil der Trainingsprotokolle zur Sturzprävention sein sollten. Dabei finden sich in der Leitlinie auch Empfehlungen zur Durchführung dieser Trainingsformen. Also soll beispielsweise bei einem Training der Gleichgewichtsfähigkeit kontinuierliche und reaktive bzw. proaktive Inhalte berücksichtigt werden. Oder auch bei einem Gangtraining soll das normale Gangmuster gebrochen bzw. modifiziert werden.
Sozusagen im Training eine Unsicherheit zu erzeugen, die man dann entsprechend kompensiert?
Ja, genau. Das nennt man zum Beispiel Perturbation. Schönes Wort. Im Grunde sind das Störungen durch plötzlich auftretende Lasten, die auf den Rumpf einwirken. Hier hat man auch schon gute Erfahrungen in der Prävention und Therapie von Rückenschmerzen gefunden. Und eben vor allem auch in der Sturzprophylaxe.
Aber diese Trainingsform geht dann nicht mehr alleine.
Nein, genau. Das muss man dann in der Gruppe unter Anleitung oder eben mit einem Trainer oder einer Trainerin machen. Aber auch Tai Chi oder Tanzen bzw. Tanzformen können im Rahmen eines Trainings zur Sturzprävention eingesetzt werden.
Bei Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko sollen aber eben auch das körperliche Training zum Ausgleich von muskulären Defiziten oder funktionellen Einschränkungen berücksichtigt werden. Wobei hier die Trainingsplanung vor allem eine funktionelle Ausrichtung des Krafttrainings haben sollte.
Generell kann man vielleicht sagen, dass in der Sturzprävention vor allem auch eine multifaktorielle Sichtweise sinnvoll ist, um die verschiedenen Aspekte mit Einfluss auf das Sturzrisiko zu berücksichtigen.
Ja, das stimmt. In der Leitlinie finden sich hierzu viele sehr hilfreiche Angaben. Wie ist es bei der Sturzprävention mit der Trainingshäufigkeit?
Auch hier 2 bis 3 Mal pro Woche. Empfohlen werden sogar eher 3 Trainingseinheiten. Und man sollte das Training natürlich über einen längeren Zeitraum durchführen, wie jedes andere Training auch.
Perfekt. Ich finde in der Leitlinie vor allem auch super, dass ich auch klare Angaben zum Training nach Frakturen
finde. Ja, finde ich auch. Das ist für mich bzw. für unseren Alltag ja auch sehr wichtig. Sollen wir darauf noch eingehen?
Ja, eigentlich gerne. Andererseits ist das vielleicht auch etwas kritisch. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man das mit den Behandelnden vor Ort bespricht. Sonst könnten unsere Empfehlungen hier falsch verstanden werden und hinterher mehr Schaden als Nutzen.
Guter Punkt.
Dann halten wir vielleicht einfach fest, dass es in der Leitlinie hierzu wirklich gute Informationen gibt und man die einzelnen Maßnahmen mit seiner behandelnden Ärztin oder behandelnden Arzt vor Ort bespricht.
Dann nehmen wir das doch als einen guten Abschluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei waren und wünschen Ihnen noch viel Spaß und neue Informationen bei unseren anderen Podcast-Folgen. Viel Spaß und Erfolg beim Training. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und uns eine Bewertung hinterlassen. Schauen Sie gerne auch bei Instagram unter reco-podcast oder bei Facebook vorbei.
Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.